freue mich sehr auf Martin Hut, Erbeauftragter an der Universität Wien hier im Philosophieinstitut zu begrüßen. Er arbeitet aus phänomenologischer Perspektive in den Feldern Ethik, politische Philosophie, auch angewandte Ethik, aber auch nicht nur, und wird einen Vortrag halten mit dem Titel Anspruch und Gerechtigkeit. Bitte.
Ich beginne mit der Feststellung, dass Gerechtigkeit ein scheinbar allzu ausgefundener Diskurs ist, der gerade in den letzten Jahren wieder eine besondere Hochkonjunktur erlebt. Und zwar nicht nur im innerphilosophischen Zusammenhang, sondern auch im alltäglichen, und dabei unterschiedlichste Ansatzpunkte in Erscheinung treten, die zum Teil schon gar nicht mehr kompatibel erscheinen. Also es gibt den in sich schon sehr heterogenen Ansatz des Institutionsethischen, es gibt die Kritik im Zusammenhang mit dem Begriff der Anerkennung daran und so weiter. Und vor diesem Hintergrund erachte ich es als für relevant, vielleicht aus der Sicht einer phänomenologischen Epoche einmal einen Schritt zurückzumachen, hinter diese elaborierten Gerechtigkeitstheorien, die oft, wie es scheint, schon zu viel voraussetzen, was Institutionalisierung, was Subjekt, was Staat angeht und tendenziell aus dem Blick verlieren, worauf Gerechtigkeit eigentlich geht. Ein weiterer Ausgangspunkt, der vielleicht als erste trivial erscheint, ist, dass die Debatte um Gerechtigkeit keine endgültig lösbare ist. Das hat die Geschichte der Philosophie, das hat die Geschichte der Politik und der Wissenschaft und ihr beständiges Oszillieren um diesen Begriff verdeutlicht. Es bleibt der Anspruch des anderen sowie der Anspruch auf Gerechtigkeit, dem wir uns, wie es aussieht, auch nicht einfach entziehen können und der immer im Zusammenhang mit rechtlichen und sittlichen Normen sowie gesellschaftlichen Institutionen behandelt werden muss. Dabei stehen diese Normen, diese Institutionen aber nicht für sich selbst. Es muss je schon etwas da sein, was sich als Fall einer Regel erweisen kann. Wobei die Regel sich ferner, selbstverständlich, nicht selbst anwendet, sondern sich gleichsam bestätigen lassen muss. Und zwar von jemandem, der unter einem Anspruch steht, einem besonderen Anspruch, der im Zusammenhang mit der Regel verallgemeinert wird. Diese Verallgemeinerung meint aber nicht, dass dieser je besondere Fall, das je besondere, in dieser Regel oder als Fall einer Regel aufgeht, sondern tendenziell ist sogar die Möglichkeit darin angelegt, dass diese Regel selbst durch den besonderen Fall in Frage gestellt wird, weil dieser nicht zuletzt einer historischen Gründung entspringt, wie Bernhard Weidenfeld es sagen würde, kontingent bleibt, obwohl sie sich scheinbar immer bewährt hat, aber dennoch weiter auf Bestätigung angewiesen bleibt. Eine weitere Präliminare in diesem Zusammenhang ist, dass der Anspruch als solcher nicht abweisbar ist. Er ist dringlich, oder wie Derrida das ausgedrückt hat, Gerechtigkeit wartet nicht. Und zwar wartet worauf nicht, bis ein womöglich unabschließbares, jedoch notwendiges Abwägen, wie die Regel angewendet werden kann und soll, wenigstens zu einem vorläufigen, wie auch immer, kompromisshaften Ende käme. Das heißt, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Es gibt diese Dringlichkeit, die unhintergehbar bleibt. Die Konsequenz daraus ist, dass sich konkrete Ansprüche und die damit verbundene Gerechtigkeit und auf diese Verbindung zwischen Ansprüchen und Gerechtigkeit werde ich dann noch näher eingehen. Also diese konkreten Ansprüche und die damit verbundene Gerechtigkeit lassen sich nicht letztgültig formalisieren, regeln oder funktionalisieren. Und darum dieser Ausgang von phänomenologischen und dekonstruktiven Lesarten, und zwar der Ausgang im Blick auf das, was sich als Anspruch des anderen und das Gerechte vom Anspruch des anderen her bezeichnen lassen soll, und eben die Frage, wie dieser Zusammenhang gelesen werden kann oder soll. Das heißt, der Ausgang ist genau nicht der von einer elaborierten Theorie der Gesellschaft, sondern von einem zu beantworteten Anspruch. Ich versuche jetzt einen Blick auf die Philosophiegeschichte zu werfen und dort nach einigen Indizien für das eigentliche Problemfeld, das ich hier behandeln möchte, zu suchen. Schon bei Aristoteles finden wir im 5. Buch der Nikomachischen Ethik die Unterscheidung der Gerechtigkeit der Institutionen und Regeln und der Gerechtigkeit als der vollkommenen Tugend. Diese vollkommene Tugend ist einerseits eine übergeordnete, die die übrigen ethischen Tugenden versammelt. Da bedeutet sich aus meiner Sicht schon an, dass die Gerechtigkeit kein in sich geschlossenes Feld darstellt, sondern Züge eines Syndroms aufweist, wie ich das nennen möchte, das in verschiedenen Zusammenhängen seine Wirkkraft entfaltet und seinen Anspruch erhebt, aber eben in verschiedenen Zusammenhängen und nicht als geschlossenes Feld. Und dabei, nochmal der Blick auf spätere Überlegungen, die dann noch kommen werden, immer rückgebunden an einen je konkreten Anspruch. Das heißt, die jeweilige ethische Tugend bei Aristoteles scheint so etwas wie eine konkrete Manifestationsform der Gerechtigkeit zu sein. Dementsprechend auch Überlegungen, wie wir sie zum Beispiel bei Christoph Heul finden, das ist jetzt eine eher heuristische Bemerkung im Zusammenhang mit Aristoteles, dort ist auch von diversen Dimensionen und in sich heterogenen Dimensionen der Gerechtigkeit, oder dort wird eben von diesen heterogenen und in sich heterogenen Dimensionen der Gerechtigkeit gesprochen. Christoph Horn nennt unter anderem das Personale, das Institutionelle, das Theoretische, die Frage nach der Gerechtigkeit von Prinzipien und Modellen, das Prozedurale oder das Resultative. Unter dem Resultativen versteht Christoph Horn zum Beispiel Ausgänge von Wettkämpfen, ist das ein gerechtes Resultat, aber auch historische und natürliche Umstände. Und gerade vor dem Hintergrund, also was zum Beispiel jetzt Ressourcen oder politische Situationen anbelangt, und vor dem Hintergrund wäre auch nochmal zu fragen, ob und wie Gerechtigkeit mit anderen dergestalt auftretenden Syndromen in Zusammenhang zu bringen ist und eventuell auch in Konkurrenz tritt. Ich nenne jetzt nur ganz kurz die Beispiele Gnade oder Freude, Lust. Noch eine zweite Bemerkung dazu, bei Michael Watts findet sich ebenfalls eine derartige Überlegung. Dort geht es darum, dass er meint, dass die Gleichheit als solche ein zu oberflächliches Kriterium dafür darstellt, was Gerechtigkeit sein kann, weil damit eben nicht alle relevanten Dimensionen und Kontexte aufgegriffen werden können. Nochmal zurück zu Aristoteles. Andererseits ist eben diese Gerechtigkeit als ethische Tugend eine Art Primus inter pares. Von Bedeutung ist für unsere Untersuchung jetzt der Umstand, dass sie für Aristoteles und besonders als Primus inter pares sich dadurch auszeichnet, dass sie an die diomedische Tugend der Phronesis zurückgebunden bleibt. Das ist eben diese praktische Klugheit, wie das meistens übersetzt wird. Und der Phronimos, also jemand, der darin eingeübt ist, diese praktische Klugheit in seiner Praxis auch wirklich zu manifestieren, ist jemand, der in den Kontexten das Richtige zu tun lässt, das Allgemeine im Besonderen erschauen kann, dabei eigenverantwortlich entscheidet, aber in diesem Zusammenhang eben auch das Billige tun kann, wie Aristoteles sagt. Wenn man es von Kant her formulieren würde, müsste man sagen, über das bloß Gesollte hinauszugehen. Und das muss aber bei Aristoteles nicht heißen, dass man etwas Supererogatorisches tut, wie es immer wieder heißt, nämlich ein Gesetz erfüllt und dann noch eins draufsetzt, sondern bei Aristoteles, denke ich, kann man auch sagen, dass man mehr und anderes als das Gesollte tut, ohne das Gesollte deswegen aus den Augen zu verlieren, da auch bei Aristoteles die Rückbindung an konkrete Gesetze in der starken Betonung der Polis als Conditio sine qua non für das gerechte Handeln überhaupt dennoch da bleibt. Die anderen Beispiele, die ich jetzt erwähnen werde, werde ich jetzt kürzer halten. Bei John Stuart Mill findet man zum Beispiel im Utilitarismus die Bemerkung, dass Gerechtigkeit nicht unbedingt auf geltende Gesetze geht und vielleicht auch gar nicht auf Gesetze, sondern auf Gesetze, die gelten sollten. Das heißt, es gibt immer einen Überschuss über gesetztes Recht, weil das gesetzte Recht selbst sich vielleicht nicht in jeder Situation als gerecht erweisen kann oder, auch das nennt Mill, es vielleicht Bereiche gibt, in denen wir Gesetz überhaupt nicht haben wollen, weil das zu Totalitarismus führen würde, wenn wir jeden privaten Bereich geregelt hätten. Der Mill scheint mir allerdings folgendes Problem zu bestehen, nämlich dass er eine Art Common Sense voraussetzt, was diese Gesetze anbelangt, die gelten sollten. Habermas spricht trotz oder vielleicht gerade wegen seines deontologischen Ansatzes von einem je konkreten Wissens- und Zeitindex der Normen und Regeln, die wir im Diskurs aufzuklären und in gewisser Weise auch zu erfinden haben. Das Problem, das ich im Zusammenhang mit Habermas allerdings sehe, das halte ich jetzt wie gesagt sehr kurz, das ist jetzt keine sehr ausführliche Analyse, ist das, dass dabei Verantwortung und Wagnis des Erfindens von Regeln und Normen nicht genügend in den Blick genommen werden. Zu dieser Verantwortung und diesem Wagnis werde ich dann auch noch etwas sagen. Und diese Verantwortung und dieses Wagens ergibt sich eben gerade aus der Kontingenz jeglicher Rechts- und Moralordnung, die durch den Wissens- und Zeitindex ja intendiert wird. Ein letztes Beispiel in diesem Zusammenhang wäre John Rawls, der in seiner Theorie der Gerechtigkeit dieses Reflective Equilibrium einführt, von dem wir vorhin schon gehört haben in dem Vortrag, das ebenfalls meiner Ansicht nach als Scharnier zwischen Universalität und Partikularität gelesen werden kann, also dem unhintergehbar Besonderen nicht gleichgültig gegenübersteht, wobei ich da wieder das Problem sehen würde, dass dieses Reflective Equilibrium in letzter Konsequenz nicht dynamisch genug gedacht wird. Auch dazu kann ich mich jetzt nicht eingehend noch äußern. Vor diesem Hintergrund ist nochmals deutlich zu machen, die Gerechtigkeit wartet nicht. Sie ist immer aufgegeben, steht in gewisser Weise immer aus, und die Frage, ob Gerechtigkeit in Wirklichkeit oder nur im Film siegt, läuft vollkommen ins Leere. Dass Gerechtigkeit nicht siegt, ist nämlich meines Erachtens nach kein Verlust und eigentlich keine Enttäuschung, auch weil es in Rückbindung an den Anspruch des anderen, unter anderem Levinas zufolge, in Form eines Begehrens aufgegeben zu sein scheint. Dieses Begehren, das Levinas zumindest in Jenseits des Seins mit dem Anspruch des anderen in Verbindung bringt, lässt sich in gewisser Hinsicht auch nicht von einem Aufbegehren trennen, da es von unbeherrschbaren und unberechenbaren Ansprüchen ausgeht und in Atem gehalten wird, die eben dazu motivieren, das evident Gesollte hinauszugehen und dieses womöglich mehr als nur leise in Frage zu stellen. Wie sonst wäre es denkbar, dass Kämpfe und Kriege im Namen der Moral geführt werden, die ich damit allerdings nicht per se als gerecht bezeichnen wollen würde. Gut, nun zu einer explizit phänomenologischen Annäherung an die Gerechtigkeit. Das phänomenale Aufbrechen der Gerechtigkeit selbst scheint durch Ungerechtigkeit gegeben zu sein. Und diese Ungerechtigkeit ist nicht wie ein Naturvorgang aus naturalistischer Einstellung, wie Rousseau sagen würde, bloß zu beobachten, sondern scheint so etwas wie ein Mitleiden durch Zeugenschaft zu manifestieren, dass sich eben Emotionen wie Empörung, Mitleid, Mitleid jetzt im engeren Sinn, Wut oder Ähnlichem manifestiert. Diesen, unter Anführungszeichen, negativistischen Zugang, den die Ungerechtigkeit als gleichsam Erkenntnisgrund der Gerechtigkeit erweist, finden wir etwa schon bei Mill. Und dieses Aufbrechen anhand der Ungerechtigkeit ist nochmals rückgebunden, wie ich schon angedeutet habe, an einen also je konkreten Anspruch des selbst je konkreten anderen. Und sei es ich selbst als ein anderer. Dem, was sich als gerecht erweist, muss ein Anspruch entsprechen, der dem Gerechten in gewisser Weise noch vorausliegt. Wie schon angeklungen ist, ist das Ganze vor dem Hintergrund einer spezifischen Double-Bind zu sehen. Zunächst hätten wir also diesen Anspruch des anderen, der meint, dass ich die Verantwortung dem anderen gegenüber zu übernehmen habe, da dieser Anspruch je schon da ist, je schon aufgegeben ist, mich trifft, ohne dass ich das intensivieren könnte, siehe die Analysen von Levinas. Ich bin also nicht als selbstmächtiges, autonomes Subjekt affiziert, sondern in gewisser Weise infiziert. Und das ist eben das zweite Glied dieses Double Binds, geschieht unhintergehbar vor dem Hintergrund einer je konkreten Rechts- und Moralordnung, die durch gesetztes Recht, aber auch durch ihre Orthodoxien und Orthopraxien, wie Rousseau sagen würde, durch ihre Normalitäten als komplementär zu ihren Normen beeinflusst ist. Und das konstituiert eben auch Praktiken, die auf, also wie auf konkrete Ansprüche geantwortet wird, beziehungsweise überhaupt werden kann. Das heißt, die Ordnung wirkt als solche selektiv und exklusiv, wie Bernhard Weidenfels ebenfalls sagen würde. Dabei ließe sich im Anschluss an genau diesen Autor, nämlich Bernhard Weidenfels, noch von einer Politik der Aufmerksamkeit sprechen, das ist natürlich jetzt in einem engen Konnex zu dem, was ich gerade gesagt habe, die es nicht oder nur zum Teil mit dem gezielten Lenken dieser Aufmerksamkeit zu tun hat. Das heißt, es geht darum, dass sich da eine mediale Landschaft zeigt, die nicht von einzelnen Akteuren beeinflusst und gesteuert wird. Dass es Opinion-Leader gibt, dass es Moden gibt, dass es zeitgeistabhängige Atmosphären gibt, im schlimmsten Fall muss man da an Verhetzung denken, oder eben auch bloß die jeweilige Peer Group, aber eben auch Diskurse, die sich dem direkten Zugriff des Subjekts eben entziehen und die dennoch beeinflussen, was ich überhaupt als Anspruch wahrnehmen kann und wie sich der im Zusammenhang mit möglichen anderen Ansprüchen manifestiert. Damit ebenfalls im Zusammenhang steht eine weitere Dimension, nämlich die, was für Möglichkeiten des Vergleichs dieser Ansprüche ich überhaupt habe, was für eine Politik der Präferenzen es gibt, die sich nicht nur in Normen, sondern eben auch in den Normalitäten niederschlägt. Und das Ganze bietet einen nicht zu unterschätzenden, wie ich meinen würde, Untergrund der Macht, der sich auch in Gewalt verwandeln kann. Vor allem dann, wenn das Ganze in Rigorismus oder in Totalitarismus umschlägt, aber auch etwas subtiler, eben in Modeerscheinungen oder in sogenannten Sachzwängen im Zusammenhang mit zum Beispiel kapitalistischen Diskursen. Und was jetzt nochmal besondere Bedeutung hat vor dem Hintergrund dieses Double Binds, ist eben, dass sich das Ganze vor dem Hintergrund eben pluraler singulärer Ansprüche darstellt, die mich dazu zwingen, das Unvergleichliche in Vergleich zu ziehen und einen gerechten Ausgleich zu schaffen, was eben immer auch Spuren der Gewalt in sich birgt, wie Levinas sagen würde. Der hat das auf die ziemlich prägnante Formel, das männliche Urteil der Vernunft ist grausam gebracht. Denn ich bin die Antwort immer noch dem je konkreten anderen schuldig, dem ich dann aufgrund eben dieses Vergleichs des Unvergleichlichen mit so etwas wie Ablehnung begegnen und begegnen muss. Und ich bin dieser Antwort eben nicht der Gerechtigkeit selbst schuldig. Der Widerstreit dieser Ansprüche, auch das muss ich jetzt sehr im Wagen halten, kann im Extremfall sogar das jeweilige Ethos, die jeweilige Rechtsordnung, das jeweilige Rechtssystem in Frage stellen. Das zeigt sich nicht zuletzt anhand der Möglichkeit von Präzedenzfällen. Und mich in meiner Position je aufrufen, Recht und moralische Normen so oder so anzuwenden. Und die Anwendung von Normen ist in diesen Normen ja nicht oder zumeist nur rudimentär mitgesetzt. Oder eben, wie schon vorhin im Zusammenhang mit Aristoteles angedeutet, über diese jeweiligen Normen und Rechte hinauszugehen. Das zeigt sich übrigens auch bei Rawls, wenn er neben dem Reflective Equilibrium dann noch seine Theorie des zivilen Ungehorsams und der Weigerung aus Gewissensgründen einfließen lässt. Das heißt, vor dieser Singularität im Plural der Ansprüche und vor dem Hintergrund dieser Rechtsordnung muss ich den Standpunkt des Dritten, wie ebenfalls Levinas sagen würde, gegenüber dem anderen einnehmen, ohne dass ich diesen Standpunkt in letzter Konsequenz innehaben könnte, sodass es sich immer um ein Wagnis handelt, gerecht, rechtmäßig und dem anderen verpflichtet oder über das Recht hinaus zu handeln. Das heißt, es ist in gewisser Hinsicht für mich nicht absehbar, was ich durch mein vermeintlich oder wirklich gerechtes Handeln erreicht haben werde. Das Handeln muss in gewisser Hinsicht erprobt werden, obwohl es in gewisser Weise auch irreversibel ist, wie wir von Reflexionen über das Handeln seit Aristoteles lernen können. Gut, vor dem Hintergrund dieser Überlegungen deutet sich nun eine spezifische Zeitlichkeit, eine diachrone, nicht lineare Zeitlichkeit der Gerechtigkeit an. Sie ist aufgespannt zwischen Vergangenheit und Zukunft, nicht ohne genau damit die Gegenwart als solche zu betreffen. Aus einer unvordenklichen Vergangenheit, so heißt es bei Weidenfeld, so heißt es bei Levinas, stammt der Anspruch vor der sowie auf die Gerechtigkeit. Und das bedeutet eben, dass er wie oben angedeutet nicht zur Wahl steht. Er ist mir nicht verfügbar, weder der singuläre Anspruch noch die Singularität im Plural dieser Ansprüche. Ich kann nicht darauf antworten. Wenn ich darauf antworte, ist der Anspruch immer schon geschehen. In die Zukunft deutet die Verantwortung insofern, als diese sich als das eben erwähnte Wagnis darstellt. Das heißt, insofern ich nicht bloß Regeln, die je schon gelten, erfülle, ich nicht den Fall einer Regel bloß abhaken kann, sondern wie Derrida eingehend analysiert hat, eine Entscheidung treffen muss, die vielleicht heißt jetzt nicht bloß vage vielleicht, sondern viel leicht, richtig bzw. gut gewesen sein wird. Das heißt, die Abwägung oder Berechnung muss endlich sein, obwohl der Anspruch des anderen als unberechenbar wirken kann und das vielleicht auch bleibt. In dem Zusammenhang verwendet Derrida auch den Begriff der Juridipolitisierung und das meint, und der meint eben auch, dass die Politisierung und die Juridisierung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und auch der Moral nie zu einem Ende kommen darf, weil sie genau dann totalitär werden würde und die Letztverantwortung des Handelns vorwegnehmen oder wegnehmen würde. Diese Zukunft, von der ich da gesprochen habe, ist eine, die mich in der Gegenwart trifft. Und zwar einerseits deswegen, weil ich jetzt diesem Anspruch unterstellt bin, ich jetzt dem Genüge tun muss, was ich erst im Nachhinein als genügend bewähren kann. Außerdem ist diese Überlegung aber noch dadurch zu erweitern, dass Derrida in das Gesetzeskraft oder außerdem möchte ich das, was Derrida in der Gesetzeskraft in diesem Zusammenhang sagt, auch dadurch erweitern, dass ich dem je konkreten anderen diese Verantwortung dann schuldig bin und bleibe. Nämlich dem je konkreten anderen in seiner je konkreten leiblichen Verfasstheit. Die Dimension der Gegenwart, nicht als Jetztpunkt verstanden, ist von einer Aufforderung kontaminiert, die mir das Bemühen um Empathie auferlegt, die Schlüsse, die ich aber daraus ziehe, an die Zukunft verlagert und sich dort noch einmal bewähren müssen, obwohl diese Zukunft jetzt anwesend bleibt. Das ist noch ein letzter kurzer Punkt. Dabei ist nämlich noch im Hinterkopf zu behalten, dass hier noch der Eindruck vorherrschen könnte, dass Gerechtigkeit, so wie in einigen klassischen Konzeptionen, ein Hin und Her zwischen Adressaten und Adressanten sein könnte. Hier ist erstens zu bemerken, dass der Gerechtigkeit aufgrund des genannten Wagnischarakters auf so etwas wie einen Ereignischarakter zukommt. Das heißt eben diese relative Unbeherrschbarkeit. Andererseits, dass der Adressat als solcher, zumindest im Nachhinein immer, der Adressant nicht immer so eindeutig zu identifizieren ist. Weil es, wie Aldous Meron Young und andere analysiert haben, so etwas wie strukturelle Ungerechtigkeit gibt, die mit der schon erwähnten Politik der Aufmerksamkeit zumindest in einem Verwandtschaftsverhältnis zu stehen scheint, was mich allerdings von meiner konkreten Verantwortung nicht entbindet. Diese Verantwortung bleibt auch vor dem scheinbar elaboriertesten Rechtssystem und der scheinbar zivilisiertesten Sittlichkeit virulent, zumal diese eben den Anspruch des anderen nicht im Voraus berechnen können. Die negative Hintergrundfolie dazu wäre eben das berühmte Zitat, das Fiat Justitia et Pereat Mundus, beziehungsweise die Hybris einer gnadenlosen Gerechtigkeit. Oder wie noch einmal im Anschluss an Derrida gesagt werden kann, wenn bürokratische Formen, Zuständigkeiten, Hierarchien, Zeugnis und Verantwortung nicht nur erschweren, sondern sogar verdrängen oder zumindest unkenntlich machen, dann ist es mit der Gerechtigkeit vielleicht nicht mehr weit her. Vielen Dank.